Fritz.
Podcast. Theresa Sickert, Trackback.
Hallo, herzlich willkommen bei eurer Show mit Internet und so. Ich durchforste ja für euch immer das gesamte Internet, vom neuesten Meme bis zum spannendsten Podcast. Hier bekommt es natürlich zu hören, und zwar bei einer anständigen Sendung, die sich Show mit Internet und so schimpft, gehört es natürlich auch, dass wir auch das Internet nach neuer Musik für euch durchforsten. Und das haben wir natürlich auch wieder gemacht. Ihr hört hier immer Musik unter der Creative Commons Lizenz, die es im kostenlosen Download aus dem Netz gibt. Diesmal machen den Anfang Lily Wolf. Ihr hört Promises and Plans.
I want to run away with you. I want to hold your hands and point at things like pretty flowers and make promises and plans. Talk ourselves into an avenue and drive each other mad until it's gone.
Wenn euch dieser Song gefallen hat, geht mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da gibt es immer alle Netzmusik. Facebook ist ein soziales Netzwerk, so sagen die ja auch selber. Aber wie sozial ist Facebook denn eigentlich wirklich? Geht es euch vielleicht auch so, dass ihr den Eindruck habt, ihr sprecht da weniger miteinander als noch vor ein paar Jahren? Stefan Eil hat ein Online-Tool entwickelt, Fanpage Karma, und das also analysiert, wie, wer, was, wo eigentlich auf Facebook postet. Und von ihm wollte ich wissen, interagieren denn jetzt eigentlich die Facebook-Nutzer tatsächlich weniger als früher?
Das ist auf jeden Fall so. Also der Nutzen von Facebook für die User hat sich auch komplett geändert. Also Facebook ist ja angetreten als sozusagen Personenverzeichnis an einer Universität, wo man sich kennenlernen konnte. Dann konnte man miteinander diskutieren und sich in Events verabreden. Und das Ganze ist ja jetzt zurückgetreten hinter den Newsfeed, der uns eigentlich jeden Tag mit Nachrichten und lustigen Bildern versorgt. Und in dem Zusammenhang hat auch die Kommunikation der Menschen sich natürlich geändert, wie Leute dieses Facebook nutzen. Und ja, vor allem WhatsApp oder Instagram sind jetzt die neuen Medien, die genutzt werden, um zu kommunizieren oder sich auszutauschen.
Du hast es eben schon gesagt, Facebook ist heute eigentlich eher News-Kanal als tatsächlich noch soziales Netzwerk. Findet dann wiederum einfach, weil mehr Unternehmen eben dort sozusagen ihre Inhalte online stellen, dann zumindest mehr Interaktion zwischen eben den Nutzern und vielleicht irgendwie einem Unternehmen oder auch einem Star, der eine Fanpage hat oder so statt. Das wäre ja dann wiederum eigentlich auch ein Vorteil.
Es ist tatsächlich so, dass man das gut und schlecht machen kann. Also da gibt es sehr gute Beispiele, die gut auf User reagieren und die mit den Beiträgen hervorragend interagieren. Und es gibt eben Unternehmen, die diese Beiträge immer noch ignorieren. Und das wird von den Usern natürlich heute umso mehr abgestraft, wo es eben auch gute Beispiele gibt.
Macht es denn überhaupt noch Sinn, jetzt in eine vernünftige Facebook-Strategie zu investieren und da irgendwie besser auch mit seinen Nutzern ins Gespräch zu kommen, wenn die eigentlich gar nicht mehr so richtig da sind, sondern vielleicht, du hast es schon angesprochen, eher auf Instagram oder auf Snapchat unterwegs sind, um sich halt zu vernetzen?
Na, die Leute sind schon noch da, die nutzen es eben einfach nur anders. Also man kennt es ja selber, man öffnet es mal, wenn man morgens irgendwie nicht Lust hat zu arbeiten oder wenn man nachmittags einfach gelangweilt oder abends vorm Fernseher, das Programm einfach nicht mehr gut genug ist. Es ist eben ein Unterhaltungskanal geworden. Und da haben Unternehmen große Chancen, eben Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist ein ganz einfacher Verdrängungswettbewerb. Also wer nicht da ist, wird gar nicht mehr gesehen. Und ich denke, dass es für Unternehmen notwendig ist, da präsent zu sein.
Wie erklärst du dir denn das, dass das so gekommen ist, wie es jetzt ist, dass eben Facebook ein Unterhaltungskanal ist und wir als ganz normaler Nutzer gar nicht mehr so viel da rumgeistern? Wie ist diese Entwicklung zustande gekommen?
Wie du es gerade gesagt hast, Facebook ist mittlerweile ein Unterhaltungskanal, also Leute nutzen das, um unterhalten zu werden oder im besten Falle, um sich zu informieren. Da kann ich als einfache Person natürlich nicht mithalten. Also ich habe vielleicht nicht jeden Tag eine spannende Nachricht. Ich fahre einmal dieses im Jahr in Urlaub und poste schöne Bilder und schon das hat meine Freunde genervt. Aber andere große Kanäle oder eben Schauspieler oder Comedians, die können jeden Tag einen Witz posten, die haben Content, die haben professionelle Menschen, die Content erstellen. Und da habe ich als normaler Freund eigentlich sehr wenig Chancen, in diesem Algorithmus ganz oben zu stehen, den Facebook ja hat. Und Facebook bestimmt ja praktisch, was mir gezeigt wird. Und da habe ich als professionelles Unternehmen mit sehr viel Content einfach viel bessere Chancen als einfacher Freund.
Glaubst du, es wird noch irgendwie sowas wie das soziale Netzwerk geben, wo dann trotzdem eben immer noch alle sind und alle sich miteinander vernetzen und man weiß, jeder ist da und man kriegt die neuesten News und so? Oder wird das was sein, was mit der Zeit dann auch ausstirbt und auch da wird es dann sozusagen aufgesplittetere einzelne Netzwerke geben, wo sich vielleicht nur kleinere Freundesgruppen dann noch wiederfinden?
Also ich denke, dass Facebook genau das sein wird und sein will. Also es ist das Einwohnermeldeamt der Welt geworden. Also jeder hat da einen Account. Jeder möchte da gefunden werden. Also Kinder oder Jugendliche heute haben über 1000 Freunde, 2000 Freunde. Man vernetzt sich, man kennt sich, man diskutiert vielleicht auf WhatsApp oder Instagram oder Snapchat gar, aber als Grundbasis der Verknüpfung wird Facebook bestehen, schon allein durch die Integration in die Webseiten mit dem Like-Button, durch Technologien, die sie jetzt erst langsam ausspielen, Bildererkennung, da werden wir noch ganz spannende Dinge sehen, vielleicht auch ein bisschen furchterregende.
Ja, Facebook ist auch nicht mehr das, was es mal war, muss es vielleicht aber auch gar nicht sein. Es gibt ja auch viele andere soziale Netzwerke.
Fritz Tracknick.
Häufig postet ihr eigentlich heute noch was bei Facebook? Und wie viel posten eigentlich eure Freunde noch so? Ich würde ja sagen, vor ein paar Jahren war das bei Facebook alles noch ein bisschen mehr. So richtig soziales Netzwerk, also im Sinne davon, dass wir uns da ständig wirklich miteinander beschäftigen, das ist gar nicht mehr so. Den Eindruck hat auch Blogger Frieda Kraus. Der hat sich jetzt in einem Artikel bei den Blogrebellen auch mal so richtig darüber ausgelassen. Und jetzt habe ich ihn via Skype bei mir im Studio. Hallo Frieda.
Hallo Theresa.
Hallo. Frieda, du vergleichst ja Facebook mit einem Kühlschrank, wo vor allem viel, ich sag mal, Scheiße drin steht, die du nicht gekauft hast. Was genau meinst du damit?
Also ich habe das Gefühl, dass früher, und die Metapher, die habe ich leider nicht erfunden, sondern irgendwo gehört, dass früher wirklich so dieses durch Facebook durchscrollen eher was war, wo man nicht was Gezieltes gesucht hat, sondern wie wenn man eigentlich übersättigt abends an den Kühlschrank rangeht und nochmal guckt, was es da so gibt. Man einfach, ja, man sucht eigentlich nichts und vielleicht findet man was. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass manche scheinbar auch gar nicht mehr suchen und dass selbst die, die an den Kühlschrank rangehen, zumindest geht's mir so, sich denken, wer hat das ganze Zeug in meinen Kühlschrank reingetan und warum ist das nicht? Oder ne? Also man weiß nicht mehr so richtig, ob das überhaupt noch was mit dem zu tun hat, was man selber irgendwann mal geliked hat. So,
genau, habe ich das Gefühl. Was findest du denn da gerade so in deinem Facebook-Kühlschrank, also in deiner Timeline und in welchem Verhältnis?
Also im Moment ist es so, ich habe letztes Wochenende nachgezählt und vor lauter Nervosität, weil es ja auch ein paar Kommentare dann auf den Blogartikel gab, wo ich auch der Dummheit bezichtigt wurde, habe ich die Woche über auch noch das ganze Phänomen ein bisschen mehr beobachtet. Und es ist tatsächlich so, also 90% der Artikel sind tatsächlich, oder 90% der, ich weiß gar nicht, wie man sagt, Beiträge, sind am Ende halt nicht von echten Personen in meinen Stream reingedrückt worden, sondern halt von irgendwelchen professionellen Medienschaffenden. Und ich habe vorher noch zugehört, du hast mit deiner Kollegin Caro gesprochen, die hat vermutet, dass ich vielleicht falsch like und das kann unter Umständen sein.
Die falschen also, Leute, die dir jetzt falsche Inhalte in deine Timeline reinspüren.
Möglicherweise, ja. Also ich glaube, früher hatte halt dieses Facebook, dieser Like-Button den Charme, dass du eigentlich Like ist ja, also du bestellst ja damit eigentlich nichts. Ne? Also du sagst, das gefällt mir und signalisierst damit ja jetzt eigentlich nicht, dass du was abonnieren möchtest. Und ich glaube, deswegen hat das Phänomen auch eine ganze Weile lang gut geklappt. Und deswegen weiß auch Facebook ja eigentlich ganz gut über uns Bescheid. Aber ich habe das Gefühl, dass momentan der Algorithmus irgendwie nicht mehr so gut funktioniert wie früher und wirklich Nutzer mehr und mehr dem Ding den Rücken kehren, weil das einfach von der Realität irgendwo abgekoppelt ist mittlerweile, finde ich.
Letztlich ist es ja schon so, dass Facebook also vor allen Dingen hauptsächlich das irgendwie auskotzt, was von irgendwelchen Unternehmen da reingefüttert worden ist. Ja. Und das hat gar nicht mehr unbedingt eben was damit zu tun, eben, ne, was machen meine Freunde, was interessiert vielleicht auch meine Freunde zum Beispiel. Die kriegen ja nicht mal unbedingt dasselbe angezeigt, was du angezeigt bekommen würdest,
genau.
Was ja vielleicht noch einen sozialen Aspekt mit reinbringen würde. Wie sehr nervt dich das?
Ja, also mich nervt vor allem, dass es so ein bisschen, fast schon ein kleines bisschen heuchlerisch ist, weil ich ja als Blogger auch einer bin, der eigentlich da so reinkotzt, wie du es so schön sagst. Also am Ende bin ich ja tatsächlich so als Sender in dem Netzwerk tatsächlich als jemand aktiv, der so viel wie möglich Reichweite möchte und der sich andererseits wieder als Nutzer darüber aufregt, dass halt manche solche Riesenportale, so Uproxx und Unilad, die ich erst letztes Wochenende quasi, wo ich da erst damals den Gefällt-mir-Button gedrückt habe, dass die wirklich aber so eine Macht zu haben scheinen, dass halt dann wahre Freundschaften völlig untergehen. Aber das kann auch wirklich sein, dass Nutzer sich halt schon lange ein bisschen abgewandt haben. Also heute hat mir Facebook vorgestellt, dass ich doch 6 Jahre mit meiner Schwester befreundet bin auf Facebook.
Toll.
Und ich sollte doch ein paar Bilder teilen von meiner Schwester und mir, ne? Weil man sieht sich ja so selten.
Ja.
Das Lustige war nur, dass auf den 3 Bildern war halt meine Schwester kein Mal drauf. Also das waren halt auch solche Markierungen, wo sie nicht tatsächlich da war. Also sie als Nutzerin und auch mein Bruder, der ein bisschen jünger ist als ich bin 30, die scheinen, also die Generation nach mir scheint schon Facebook nicht mehr so aktiv zu nutzen, so habe ich das Gefühl.
Dein Blogartikel war ja eigentlich auch so eine Art Abgesang auf das einst größte soziale, heute asoziale Netzwerk. Was stellst du dir denn vor? Was kommt so als nächstes? Ja. Du hast ja so ein paar kleine Thesen auch dazu.
Genau, also ich bin da nicht so wirklich der beste Hellseher, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn es so weitergeht, dass es ein, ich weiß nicht, ob das dann, weiß nicht, vielleicht auch ein großer Exodus ist und man vielleicht dann doch sich mal so Richtung Twitter orientiert oder ob Snapchat mit irgendwas um die Ecke kommt, was so ein bisschen Facebook-artiger wird. Oder was ich mir wünschen würde, wäre halt, dass es entweder eine Art unkommerzielles Netzwerk gibt, wo die Leute sich wieder mehr um Privates kümmern und irgendwie dafür gesorgt werden kann, dass halt nicht allzu viel infiltriert wird durch, also Medienpublikationshäuser so am Ende. Oder dass es halt wirklich sowas gibt, wie Facebook ja früher auch eigentlich geglänzt hat, ja so eine Art Social Feed Reader, weil das, also ich benutze natürlich auch einen Feed Reader, um an Informationen ranzukommen, aber besonders schön wäre es halt wirklich, wenn ich mir die Informationsquellen nicht ausschließlich selber aussuchen müsste, sondern halt auch mit Leuten, ja, mit denen ich irgendeine Verbindung spüre, dass es da auch halt eine thematische Überschneidung gibt und wir uns einen Feed teilen sozusagen, also einen Informationsstream. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass bis vor ein paar Jahren wirklich Facebook auch noch so funktioniert hat. Und das Gefühl ist jetzt gewichen. Und diese Woche nach diesem Blogartikel werfe ich sowieso einen anderen Blick drauf. Aber mal schauen, wie es weitergeht. Also ich habe immer noch das Gefühl, also obwohl Ja, obwohl man bestimmt durch Filtern und Listen was umstellen kann, ich habe immer noch das Gefühl, dass da irgendwie eine ja, keine Ahnung, irgendein Umschwung stattfindet, der, ja, wo Facebook irgendwann was dagegen machen muss, damit nicht die Nutzer irgendwann so dem ganzen Ding den Rücken zukehren.
Also Frieda wird auf jeden Fall nochmal einen weiteren Blick in die Zukunft werfen, wie es mit Facebook und den anderen sozialen Netzwerken so weitergeht. Was er jetzt gerade festgestellt hat, warum Facebook so asozial geworden ist, das könnt ihr nochmal nachlesen. Bei den Blogrebellen, den Link haben wir euch natürlich nochmal in unser Blog zur Sendung gepackt. Frieda, vielen Dank, dass wir quatschen konnten.
Danke, Theresa, gerne.
Ciao.
That I beat the rest. Like, damn, has it never felt so good? Do me like a woman should. Oh, oh, you would be my only one. Baby, take a moment just to imagine what would happen if I.
Do.
Rush mit Yours. Das ist ein Song aus dem Internet unter der Creative Commons Lizenz. Könnt ihr euch kostenlos runterladen. Oh Gott, runterladen. Mein Gott. Und ihr kriegt den Link natürlich in unserem Trackback-Blog. Und jetzt? Was macht ihr als allererstes, wenn so ein richtig geil angerichtetes Essen vor euch steht? Genau, natürlich, Instagram und dann posten. Das Internet ist ja voll mit Fotos von geilem Essen. Absoluter Food-Porn, den ihr da sehen könnt. In Berlin hat man dem Ganzen in dieser Woche nochmal so richtig die Krone aufgesetzt. Und zwar mit dem Food-Porn Award wurden ja die heißesten Schnittchen, Froyos, veganen Gemüseteller auf Bild ausgezeichnet. Und Fritz-Kollegin Sarah Tschernigow war da. Sarah, das beste Food-Porn-Foto, das stelle ich mir jetzt so einen saftigen Burger vor, der so richtig vor Fett trieft. Hat sowas gewonnen?
Nein, aber ich habe genau das eigentlich auch erwartet. Ich meine Food-Porn, da denkt man vielleicht an so ein saftiges Steak oder zerlaufende Schokolade in Großaufnahme oder von mir aus so ein dampfendes Baguette frisch aus dem Ofen. Wie beim Porno halt, man soll Lust drauf kriegen. Und es gab 23.000 Einsendungen aus der ganzen Welt, aber gewonnen hat. Und ich fand es ein bisschen enttäuschend. Und ein Bild von einer Pizza, ja, draußen gebacken und Achtung, Pornomoment, der Pizzabäcker spritzt Olivenöl drauf. Und auf der Bühne hat die Jury das damit begründet, warum das Bild gewonnen hat. Die Bewegung des Öls ergibt zusammen mit dem Sonnenlicht ein schönes Muster. Okay, also der Gewinner, der war leider nicht da. Ich hätte ihn sonst gerne mal dazu interviewt, aber der Zweitplatzierte war da. Nathan, 30 Jahre alt, Journalist und Blogger aus Düsseldorf, macht sonst mehr so Street Art Photography und sein Foto, Platz 2, Spaghetti, aber immerhin serviert auf einem gigantischen Stück Käse. Ich habe ihm offen gesagt, pass auf, es sieht lecker aus, das Foto ist sehr professionell gemacht, aber hey, das ist ein Bild von einem Haufen Pasta.
Ist es nicht, weil für dieses Haufen Pasta brauchte man auch quasi keine andere Soße außer Käse. Und Käse ist immer quasi der Inbegriff von Foodporn für mich. Also es gibt natürlich auch viele andere Sachen, die der Inbegriff sind. Fleisch kann das sein, das kann Schokolade sein, ne, auf einer schönen Torte und so weiter. Aber Käse ist, wenn man da so ein 35 Kilo Leib hat von Grana Padano, dann ist das für mich Foodporn.
Ja, jeden turnt halt was anderes an. Die Jury, bestehend übrigens aus so Sterneköchen, Gastronomen, Bloggern und Essensforschern, die steht offenbar auf Käse.
Ja, lecker Käse. Aber nach welchen Kriterien hat denn die Jury nun das beste Foodporn-Foto eigentlich ausgesucht?
Die Frage habe ich gleich weitergegeben an Fuong, der in der Jury saß, Blogger, und der hat in Berlin 3 ziemlich stylische vietnamesische Restaurants. Und er hat gesagt, also entweder das Foto bzw. Essen berührt dich emotional, weil zum Beispiel Mutti auch sowas gekocht hat. Oder du kannst es förmlich aus dem Foto riechen, das Essen.
Foodporn ist auch so, fängt schon bei mir an, so Eigelb, wenn es zerläuft. So,
das findest du gut?
Ja, finde ich geil. Finde ich richtig geil. Und bei dem Bild war es so, geht schon ein bisschen ins Pornografische, wenn man einen ganzen Leib Käse hat. So.
Also mein Fazit von dem Food Porn Award, ich meine klar, wenn du eine Nahaufnahme hast von frisch zubereiteter Pasta oder dieser Pizza oder von mir so einem Fisch auf dem Grill, dann bekommst du auf jeden Fall Appetit. Das sind alles sehr gute Fotos. Aber was mich enttäuscht hat, das war alles viel zu professionell und auch irgendwie zu gestellt. Unter den Top 10, da gab es zum Beispiel auch so ein Baguette mit Frischkäse drauf und da waren halt drumherum noch richtig so die Basilikum. Blätter drapiert, das sah aus wie so die Philadelphia-Werbung. Das war mir einfach nicht frech genug. Also Foodporn, da braucht's für mich mehr.
Also die Foodporn-Bilder, die könnt ihr euch nochmal live anschauen und zwar in der Mittelstraße 51 bis 43. Dort sind sie im Basecamp ausgestellt oder ihr geht einfach mal wieder in eure Instagram-App und prokrastiniert hart mit dem Hashtag Foodporn.
Thank you.
DC ist das mit Visions. Das ist auch ein Typ, der seine Musik für euch ins Internet reinstellt und ihr könnt einfach direkt zuschlagen. Und ihr findet den Link zum Download in unserem Blog zur Sendung. Essen kann ja wirklich purer Sex sein. Gerade wenn es noch gut fotografiert in Szene gesetzt wirkt, die sozialen Netzwerke explodieren ja nahezu vor Foodporn. Wobei die Qualität da wirklich stark variiert. Luisa Weiß ist Foodbloggerin mit 11.000 Instagram-Followern, schreibt das Blog The Wednesday Chief und Bücher schreibt sie auch noch. Und die ist der Meinung, wenn ihr ein geiles Foodporn-Bild machen wollt, dann immer mit natürlichem Licht ohne Blitz.
Und dann ein bisschen Platz lassen, also nicht das Telefon so nah ans Essen halten, dass man nicht mehr wirklich erkennen kann, wo es anfängt und aufhört.
Dann könnt ihr euch ja fast selber denken, denn so ein Haufen Gulasch mit matschiger Soße zum Beispiel sieht in der Aufnahme einfach mal nicht so geil aus. Also immer schön Platz lassen, auch um den Teller rum für so ein geiles Bild. Und was auch wichtig ist, echte Foodporn-Profis wie Luisa, die fotografieren nicht einfach nur irgendwie waagerecht oder senkrecht ihr Essen, die werden da wirklich ganz ausgefallen.
Kommt echt aufs Gericht drauf an. Je mehr man das macht, desto besser entwickelt man sein Auge und guckt, ob man auch vielleicht von 45 Grad oder von gerade zu fotografieren kann.
Ja, aber der Winkel ist da jetzt auch nicht nur entscheidend, sondern auch, ihr müsst da immer ein ganz ungewöhnliches Motiv finden, das einfach total schick aussieht.
Was mir gerade einfällt, ist, dass ich mal Gummibärchen auf mein fotografiert habe. Das waren so eine Johannisbeertropfen und die sahen so schön aus auf meinem Küchentisch.
Oh, da kann ich mich ja kaum noch halten. Ich habe auch ein wirklich geiles Foodporn-Bild für euch gemacht. Was die RBB-Kantine nämlich so zaubert, könnt ihr jetzt mal auf dem Trackback-Twitter-Profil @RadioTrackback sehen. Und das ist Netzmusik von Thai Mono Melange. Thank you. Wir dürfen alle Taimono jetzt mal richtig fett gratulieren, denn Taimono macht nicht nur wunderbare Musik, die er für euch kostenlos ins Netz stellt, sondern der wurde auch schon belohnt und zwar mit 1 Million Klicks. So oft haben schon Leute auf seinem Yameno-Profil seine Songs angeschaut, angehört und unter anderem auch den hier eben Melange, den ihr gerade gehört habt. Und wie ich schon gesagt habe, gibt's kostenlos zum Runterladen. Link gibt's bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Als man klein war, war es das Schlimmste. Wandern gehen. Gar keinen Bock drauf. Ist ja auch nicht unbedingt so das Hipste, wenn man so an ältere Leute in Wanderstiefeln oder auch in beigefarbenen Cargo-Westen denkt. Aber das Wandern hat einen neuen Anstrich bekommen. Wer sich mal den Instagram-Account der German Roamers, also der deutschen Wanderer, angeschaut hat, der wird spätestens dann Bock auf Wandern bekommen haben. Wunderschöne Landschaftsbilder könnt ihr da sehen, hin und wieder angerichtet, auch an sehr, sehr hippen Menschen. André ist einer dieser German Roamer und hat mich vor der Sendung besucht. Bevor es die German Roamers dann überhaupt gab, warst du schon vorher auch ein großer Wanderfreund? Ist das der Grund, warum die German Roamers entstanden sind?
Eigentlich nicht. Ich war davor mehr auf Street Photography gewesen. Ich bin eigentlich erst dadurch dazu gekommen.
Und warum gibt es dann sozusagen die German Roamers? Ihr hättet ja auch ein Kollektiv bilden können, um zum Beispiel Street Photography zu machen. Warum habt ihr euch für diese schönen Landschaftsaufnahmen entschieden?
Es gibt ein Instagram-Kollektiv quasi, das ist zuständig für Kanada, Nordamerika, halt diesen nordamerikanischen Raum einfach, die heißen Great North Collective. Und da sind nur 4 Leute und die haben sich halt auch zusammengeschlossen, um halt quasi diesen Raum zu repräsentieren. Und dann haben wir gesagt, also in dem Fall Johannes und ich, ey, es wäre doch cool, wenn man sowas auch einfach für Deutschland hat. Einfach die Landschaft aus Deutschland repräsentieren, zeigen, wie schön es hier ist. Ja, wir haben uns dann überlegt, wie der Name quasi lauten soll und auch eben den Hashtag, den wir verwenden. Es hat, glaube ich, auch einen Tag gedauert. Gesagt, hey, German Roamers klingt cool, das machen wir so. Und ebenfalls der Hashtag WeRoamGermany, also wir wandern Deutschland quasi. Und ja, dann haben wir uns noch natürlich überlegt, wer kommt dazu, wer passt dazu.
Also euch war von Anfang an klar, ihr wollt das nicht nur so zu zweit machen, sondern da sollen noch mehr Leute euch dabei unterstützen, also ganz Deutschland zu bewandern.
Ja, definitiv, vor allem, weil es in Deutschland wirklich super Fotografen gibt, was Landschaft angeht, ja.
Und jetzt hast du schon eine ganze Menge gesehen, vermute ich, weil du viel rumgekommen bist. Gab es überraschende Orte, wo du gedacht hast, krass, hätte ich gar nicht gedacht, dass es so in Deutschland aussehen kann? Oder wo war es ganz besonders schön für dich?
Ich fand eigentlich die Eifel sehr schön, muss ich sagen. Also es war auch so der erste Spot, an dem wir zusammen waren. Also wenn man jetzt so Eifel hört, sagt man, ja, wo liegt das denn überhaupt?
Und ist doch hier irgendwo da zwischen so Köln und dann Rheinland Richtung Rheinland-Pfalz wiederum.
Richtig,
sagen,
da
ne?
Die Ecke runter, ja. Genau. Und war ein echt cooler Trip gewesen. Wir sind nämlich runtergefahren, hat geregnet und wir dachten schon so, ah, es wird ein super Trip, Regen, Nebel. Und innerhalb von 10 Minuten, als wir angekommen sind, war alles weiß. Also es hat wirklich innerhalb von 10 Minuten so stark geschneit, dass alles weiß. Also es war echt ein cooler Trip gewesen. Ja. Und das hätte man noch nie gedacht, weil Eifel, wie gesagt, wer kennt das denn momentan?
Vielleicht mittlerweile ein paar mehr Leute.
Ja, ich hoffe, ja.
Du hast ja auch schon gesagt, ihr seid ja auch als Kollektiv sozusagen gewachsen. Ihr wart ursprünglich halt 2 Leute, du und Johannes, und jetzt seid ihr 14 insgesamt schon.
Genau.
Wie sind diese ganzen Menschen jetzt zusammengekommen? Wo habt ihr die sozusagen gefunden? Und vor allen Dingen, gab es da Kriterien, wer darf da jetzt mitmachen und wer halt nicht?
Also Johannes und ich haben das ja quasi so ins Leben gerufen zusammen, haben erstmal die Idee aufgebaut und haben dann quasi schon von Anfang an gesagt, wir wollen den dabei haben, wir wollen den dabei haben, von Anfang an gleich. Und das waren dann in dem Fall 10 Leute. Da waren wir dann von Anfang an quasi 12 gewesen. Kriterien gab es eigentlich nur den Fotos nach.
Jetzt seid ihr ständig natürlich nur noch am Wandern. Ihr macht nichts anderes mehr außer Wandern. Nicht ganz, aber natürlich braucht ihr viel Zeit, um auch eben rumreisen zu können, um fotografieren zu können für dieses Projekt. Ja. Dazu braucht man ja auch ein bisschen Kohle, ne? Weil Zeit ist Geld und auch so. Mhm. Wie macht ihr das?
Ja, die meisten von uns haben eigentlich einen festen Job. Und ja, sind meistens eigentlich immer so Wochenendtrips, die man einfach mal ins Allgäu macht oder wie gesagt in die Eifel oder ins Elbsandsteingebirge.
Was ich total erstaunlich finde ist, dass so ein Instagram-Account wie die German Roamers eigentlich ein relativ altbackenes Thema wie Wandern so ein bisschen hip wieder machen, so will ich es vielleicht mal nennen. War das auch ein Anliegen, was ihr hattet, oder ist das einfach so passiert?
Ich glaube, das ist einfach so passiert. Man sieht halt, wenn man viel in Instagram unterwegs ist, dass mittlerweile echt viele Jugendliche auch wieder so auf diesen Pfad zurückgehen, so Natur, Wandern, Klettern. Und ja, ich glaube, das hat jetzt nicht irgendwie einen Grund, wieso wir das quasi mit aufgefahren sind auf den Zug, sondern es ist einfach nur quasi die Liebe zur Natur und zur Fotografie gleichzeitig.
Gibt es noch einen Instagrammer, den du total bewunderst, auch im Bereich vielleicht der Landschaftsfotografie, den du vielleicht, wenn es gehen würde, gerne bei den German Roamers mit an Bord hättest? Muss auch gar kein Deutscher sein, aber jemand, wo du sagst, der macht so geile Bilder, es wäre total fett, wenn der auch dabei wäre.
Ja, da gibt es durchaus einige. Also es gibt nicht nur einen, sondern gibt es wirklich mehrere auf jeden Fall.
Kannst du mal ein paar Beispiele geben?
Alex Stroh zum Beispiel. Das ist ein Franzose, lebt in Kanada mit seiner Freundin.
Dem folge ich auch. Ich wusste gar nicht, dass das ein Franzose ist. Ja, spannend.
Ja, ist ein Franzose. Und der ist momentan auf Europa-Tour quasi mit seiner Freundin. Da wäre natürlich schon ein sehr großer Vorteil, wenn wir den hätten. Oder zum Beispiel, ja, Chris Burkhardt. Er ist eigentlich so der bekannteste Adventure-Landscape-Fotografer auf Instagram, wie ich finde. Und ja, wenn wir den natürlich hätten, das wäre schon eine Hausnummer.
Wenn ihr wissen wollt, wo die German Roamers schon überall in Deutschland unterwegs waren und wunderschöne Fotos gemacht haben, geht mal in unser Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da haben wir euch den Instagram-Account verlinkt. Wunderschöne Musik gibt es für euch zum Runterladen und das für ganz umsonst. Und ich finde es fantastisch, dass die Miracles of Modern Science so ganz fast vergessene Instrumente wie die Geige oder die Mandoline oder auch das Cello wieder raushauen und damit ganz fantastische Popmusik machen. Follow Your Heart habt ihr gerade gehört und es gibt noch viel mehr von denen. Ihr braucht nur mal in unser Trackpack-Blog gehen.
Fritz Trackpack. Vom www.
ins RADIO.
Bringen wir euch ja jede Woche die Link-Tipps und dadurch forsten wir dann das Internet und schauen, was wir so an spannenden Dingen da noch entdecken, die wir euch hier auch nicht vorenthalten wollen. Unter anderem waren wir bei zwei großen sozialen Netzwerken unterwegs und bei einem neuen kleinen Bruder von Spiegel Online, Wayne Schlegel.
Falls ihr bislang noch nicht auf Twitter wart, welche Person könnte euch dahin locken? Edward Snowden vielleicht? Dann können wir euch die gute Nachricht überbringen, er hat seit dieser Woche einen eigenen Account. Innerhalb eines Tages hat der mehr als 1 Million Follower eingesammelt, deutlich mehr als die NSA. Das ist übrigens der einzige Account, den Snowden wiederum abonniert hat. Spiegel Online hat ein neues Baby, es heißt Bento. Der jüngere Spiegel-Ableger setzt Hashtags statt Themen, ist nicht nur in der Welt, sondern auch im Internet unterwegs und hat zu jedem Artikel das passende Emoji parat. Bento gibt's im Browser, als App, bei Snapchat und den anderen großen Social Networks. Schaut's euch mal an. Ziemlich blöd haben wahrscheinlich einige von euch am Montag aus der Wäsche geguckt. Der Grund: Facebook war down. Dass das blaue Netzwerk mal eine Zeit lang nicht erreichbar ist, ist eine Sache. Eine andere ist es, wenn die ganzen Apps, über die ihr euch mit eurem Facebook-Konto einloggt, nicht mehr funktionieren. Urs Mansmann vom IT-Nachrichtendienst macht das sauer. So sauer, dass er einen Rant geschrieben hat.
Und den könnt ihr natürlich auch nochmal nachlesen. Ihr braucht nur mal in unser Blog gehen, trackback.fritz.de. Da findet ihr nochmal alle Wayne-Link-Tipps gesammelt. Und genauso findet ihr da auch immer den Podcast von dieser Sendung zum Nachhören im Anschluss an die Sendung. Und auch die Netzmusik. The Quincy, Make It Right. fühlt euch auch wieder so wie in den 60er Jahren. Ja, so klingen auf jeden Fall The Quincy, klingen irgendwie so nach Freiheit, freier Liebe, vielleicht auch ein bisschen nach Whisky. Schön ist, diese ganze Nostalgie von altem Rock von The Quincy aus Italien gibt's auch zum kostenlosen Runterladen. Link gibt's in unserem Trackback-Blog.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Wir stellen euch jede Woche hier bei Trackback Blogger und Bloggerinnen, Podcaster und Podcasterinnen interessante Menschen aus dem Internet vor und schauen mal, was die eigentlich sonst noch so treiben, abgesehen von ihren Blogs, Podcasts oder Vlogs. Und da lasse ich mich ja nicht einfach irgendwen einfallen und suche da irgendwen raus, sondern ich bin auf die Vorschläge von den anderen Bloggern privat angewiesen. Oder hin und wieder passiert es auch, dass ich mal auf Twitter rumfrage. Das habe ich auch in dieser Woche gemacht und habe viele fantastische Vorschläge bekommen, unter anderem für eine ganz tolle Podcasterin, die jetzt auch bei mir in der Sendung ist, und zwar mit ihrem Podcast Unprätentiös, und ich sage Hallo, Sophia.
Oh, hi.
Hallo. Unprätentiös heißt ja so viel wie unaufgeregt. Warum ist das der Name deines Podcasts geworden?
Ja, also man hat mir das öfter mal gesagt, dass ich sehr unprätentiös wirke, und der Podcast an sich ist auch kein, also es gibt immer ein Thema und wir reden da quasi, es ist immer ein Gast dabei und wir reden dann so ganz locker über dieses Thema und das auch sehr unprätentiös, und ja, deswegen heißt er so.
Also das sind ja tatsächlich jedes Mal ganz andere Themen, also oder es gibt eher wie so ein Motto, habe ich fast das Gefühl. Mhm. Also die letzten drei Folgen hießen zum Beispiel Sei frei, wild und wunderbar oder Warum Liebe wehtut oder Feminismus, yeah, zum Beispiel. Mhm. Das sind ja aber eigentlich hochemotionale Themen, da würde ich vielleicht gar nicht so an unprätentiös denken.
Naja, ich glaube, es geht eher um die Art, wie wir dann darüber reden. Also für mich bedeutet unprätentiös auch eher ungekünstelt, einfach unverfälscht, einfach ehrlich. So. Mhm. Genau. Eben nicht prätentiös. Also es versucht nicht was Großes zu sein, sondern es geht eigentlich so um die kleinen Momente, und deswegen die Themen sind ja auch emotional, aber auch, ja.
Aber es sind auch schon Themen, die dich auf jeden Fall beschäftigen.
Genau, also es sind Sachen, über die ich viel nachdenke, und die Leute, mit denen ich darüber rede, haben, also ich suche die so ein bisschen mit denen zusammen auch immer aus, und ja.
Das heißt, es gibt erst einen Gast und dann ein Thema, oder passiert das genau umgekehrt? Du setzt dir ein Thema und denkst, wer könnte dazu spannend sein? Wen wollte ich vielleicht schon immer mal persönlich kennenlernen, persönlich sprechen?
Eigentlich passiert so beides. Also manchmal ist das Thema zuerst da und dann denke ich so, jetzt zum Beispiel bei dem letzten Sei frei, wild und wunderbar, da geht's halt so ums Rausgehen, ums Machen und ums Tun, und da war die Eva Schulz direkt in meinem Kopf, und dann dachte ich, ja, mit der muss ich darüber reden, weil die auch so jemand ist, auch eine Bloggerin und auch Journalistin, die irgendwie super viel macht, und da hat das so dann gepasst. Und manchmal ist aber auch, dass ich denke, ach, mit der möchte ich reden, und dann hat die ein Thema, wofür sie brennt, und dann, ja, dann passt das so.
Wie ist es denn überhaupt passiert, dass ein Podcast bei dir draus geworden ist, so nenne ich es jetzt mal? Denn du hast ja ursprünglich eigentlich einen Blog und du studierst auch szenisches Schreiben. Also man könnte erstmal meinen, das Schreiben würde dir viel mehr liegen und das Sprechen wäre gar nicht so wichtig.
Also ich finde Schreiben und Sprechen total, also das hängt bei mir ganz doll zusammen. Also szenisches Schreiben ist ja auch Dialoge schreiben, ist ja auch hauptsächlich Theaterstücke, die wir da schreiben. Also es ist immer fürs Sprechen gedacht, so mein Schreiben. Und da war der Podcast nicht weit. Und da ich selber halt auch super gern Podcasts höre, aber finde ich in Deutschland noch relativ wenig weibliche Stimmen da sind. Und da dachte ich, ja, dann mache ich das mal.
Was mir aufgefallen ist, in deinem Podcast waren bislang nur weibliche Gäste, und Feminismus ist ja auch so ein Thema, was dir auf jeden Fall ein Anliegen ist. Ist das also auch bewusst so gewählt, dass du also Frauen auch mit diesem Podcast eine Stimme geben möchtest?
Das auf jeden Fall. Das ist aber auch ein bisschen so einfach so gekommen. Also ich habe einfach sehr viele Freundinnen oder auch Bekannte, mit denen ich gern rede, und das also war so ein bisschen eine Gegebenheit einfach, und also es ist kein Prinzip, sagen wir es mal so. Also wenn ich jetzt einen Typen treffe, mit dem ich unbedingt über was reden will, dann wird der auch im Podcast vorkommen. Aber es ist bisher einfach noch nicht so passiert und ja, ein bisschen ist vielleicht auch das Gefühl, dass ich denke, ja, so mehr Frauen im Internet, ja.
Kannst du schon verraten, was in der nächsten Folge passieren wird?
In der nächsten Folge ist die Ninia La Grande zu Gast.
Und die war ja auch schon häufiger mal dabei.
Na cool. Ja, genau. Und da reden wir viel, also das Thema diesen Monat ist so Verbindung. Wir reden viel über Freundschaften und Familie und wie man so die Verbindung hält, auch übers Internet und so.
Ja. Okay. Damit würde ich jetzt dann auch zur Kurzfragerunde kommen, damit wir ganz schnell nochmal ein paar Fakten von dir abklopfen können, okay? Mhm.
Okay.
Der oder das Blog?
Das Blog.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Welches soziale Netzwerk nutzt du am meisten?
Oh Gott, ja, Facebook eigentlich.
Windows, Linux oder OS 10?
Ich habe zwar einen Mac, aber eigentlich bin ich doch eher Windows. Also ich hatte vorher mal Windows.
Welches Spiel hast du zuletzt gezockt?
Oh Gott, das allerletzte war Lara Croft und das war irgendwann schon lange, lange her.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Ich würde gern verschlüsselt sagen, aber ich mache alles unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Podcasts später nochmal hörst?
Oh, ja, keine Ahnung. Ich höre die ja dann immer, weil ich die schneide und eigentlich ja, bin ich immer ganz, ganz glücklich damit. Ja.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Ehrlich, Facebook.
Was ist das nächste Blog, der nächste Podcast, irgendetwas anderes Spannendes aus dem Internet, was wir unbedingt vorstellen müssen nächste Woche?
Ja, wie gesagt, ich finde die Eva Schulz ganz toll und sonst die Svenja Gräfen. Die haben beide sehr schöne Blogs und machen ganz tolle Sachen im Internet.
Kannst du mir noch ein bisschen genauer erzählen, was die Eva Schulz so macht?
Die hat den Rura-Blog auch schon ganz lange und die ist auch freie Journalistin und die hat auf ihrem Blog, es ist schwer zusammenzufassen, aber eigentlich so ein Alltagsgeschichten und macht aber auch manchmal Videos und backt auch schöne Sachen und so und reist sehr viel und schreibt darüber. Also ja.
Okay, und was macht die zweite Kandidatin auf ihrem Blog?
Die schreibt sehr schöne Texte, also sie ist auch Poetry Slammerin und ja, die schreibt sehr schöne emotionale und lustige Texte.
Okay, dann bin ich sehr gespannt, wen wir in der nächsten Sendung hier begrüßen dürfen. Jetzt geht es ja sozusagen wieder weiter mit den Empfehlungen hier on air. Ja, dann erstmal zu dir, liebe Sophia. Gibt es noch irgendwas, was ich dich unbedingt hätte fragen müssen, was wir ganz dringend noch über dich hätten wissen sollen?
Oh Gott, ich bin gerade zu Hause nicht in Berlin. Und ja, das ist sehr schön gerade. Aber das ist eigentlich, meine Mutter wollte unbedingt, dass ich erkläre, wo Gebelsberg liegt. Und ja.
Wo ist das?
Das liegt zwischen Köln und Wuppertal.
Und da kommst du her?
Und da komme ich her, ja.
Alles klar. Dann viele Grüße ins Rheinland. Gehört es zum Rheinland dazu?
Ist Ruhrgebiet.
Ah, okay. Dann viele Grüße ins Ruhrgebiet. Schön, dass vielleicht jetzt heute dann auch jemand im Ruhrgebiet mal hier den kleinen Berliner Radiosender hört.
Ja.
Mach's gut.
Okay, tschüss.
Ciao.
Your sky ain't pretty, not a thing I can do. Oh, and my heart is yearning, and the sun is burning, but the weather's turning, turning. Yeah.
wenn einige von euch häufiger mal über den Alex fahren, dann könnte da diese Dame da vielleicht schon mal spielen gesehen haben, Ellen. Die spielt da jeden Tag 5 bis 6 Stunden, immer so 45 Minuten, kleines Päuschen und dann geht's in die nächste Runde. Und eigentlich hat sie kaum noch Zeit, neue Songs zu schreiben, denn sie ist richtig busy mit diesen ganzen Straßenauftritten. Und dazu kommt jetzt auch noch, sie hatte auch einen Auftritt bei The Voice of Germany, daher könntet ihr sie auch kennen. Dann hat sie auch noch ihr eigenes Album crowdfinanziert, dann selber auch noch produziert und auf einem eigenen Label rausgebracht. Und dann ist sogar noch was passiert. Marius Müller-Westernhagen, ne? Diesen alten Knacker, der früher ein bisschen geile Songs gesungen hat. Den kennt er vielleicht noch. Der hat sie gehört, hat sie danach angerufen und hat gesagt, ey, ich habe dich da auch auf der Straße gesehen, willst du nicht bei mir direkt mal in der Mercedes-Benz Arena hier in Berlin im Vorprogramm spielen? Hat sie dann auch gemacht. Krass, oder? Und jetzt ist er am Sonntag bei Unsigned zu Gast bei der Show für Bands ohne Plattenvertrag, hier immer bei Fritz. Christoph Schrag hat sie sich eingeladen, um nochmal ein paar fantastische Songs von ihr durchzuhören, von diesem neuen crowdfinanzierten Album. 17 Uhr geht's da morgen los und um 20 Uhr ist auch wieder Schluss mit Trackback und zwar heute. Das heißt, wir sind am Ende der Sendung angelangt und ich habe noch eine allerletzte Netzmusik für euch, die ihr euch natürlich kostenlos runterladen könnt. Kriegt ihr in unserem Blog trackback.fritz.de inklusive Download-Link und da gibt's dann auch gleich den Podcast zu dieser Sendung, damit ihr diese Sendung auch immer nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal hören könnt und sehr gerne natürlich auch an eure Freunde weiterverteilen könnt. So soll's sein. Die letzte Netzmusik kommt von C-Doc. Can I Like It heißt es. Und ich bin Theresa Sickert. Wir sehen uns im Netz und hören uns im Radio. Macht's gut.
Fritz.
Und das hört man.